Bald tut gut und erst recht den Kindern. Im Alt spielen ist etwas ganz Besonderes. Und viele von uns haben tolle Erinnerungen an damals, wo wir verbotenerweise über Baumstämme balanciert sind und jenseits die verschiedenen Blätter gesammelt haben. Da ist aber noch viel mehr dahinter. Und von dem erzählt uns der Herr Dr. Markus Weisert im nächsten Interview.
Guten Tag, Herr Weisert. Der hat in St. Gallen auf der Neuropädiatrie gearbeitet. Was heisst denn das? Und wie verbindet ihr das mit dem Thema Wald und Wohlbefinden?
Ja, ich bin fast 30 Jahre lang Abteilungsleiter für Kinderneurologie am Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen. Kinderneurologie beschäftigt sich mit allen Erkrankungen, die das Nervensystem und Muskulatur betreffen. Und von dort her habe ich natürlich einen langjährigen Einblick in die Entwicklung der Kinder, in die Chancen und die Risiken und habe auch gesehen, dass die Kinder in den letzten Jahren immer mehr Defizite hatten, Defizite in der Aufmerksamkeit, in der Wahrnehmung, im Bewegungsverhalten. Und habe gemerkt, das hängt damit zusammen, dass sie eben in den entsprechenden Bereichen nicht mehr die Erfahrungen machen können, wie die Kinder das früher können. Die Kinder sind früher viel, viel länger verrissen gewesen. Heute sind 5- bis 9-Jährige nach der Pro Juventute-Studie im Durchschnitt nach 45 Minuten verrissen. Und Sie können sich vorstellen, dass das eine Auswirkung auf die Sinnesfunktion und die motorischen Bewegungsfunktionen hat. Und darum habe ich mir Gedanken gemacht, wie man den Kind eben zu einem natürlichen Freiraum wieder kann verhelfen, wo sie eben eine natürliche Entwicklung durchmachen können, die nachher nicht zu Behandlungen führt, wie zu Physiotherapie, Ergotherapie oder psychomotorische Therapie, weil sie Defizite entwickelt haben, wo man muss eben therapeutisch kompensieren. Und der Wald ist so ein Freiraum, der ideal ist für die Entwicklung vom Kind in den frühen Lebensjahren bis zum Schultritt.
Was ist es denn am Wald, was uns so gut tut?
Bei den Kindern ist es so, dass bis zum Schulalter gibt es im kindlichen Nervensystem, das sich entwickelt, ein Entwicklungsfenster, wo Vernetzungen, Synapsen im Hirn sich entwickelt, also wo die Informationen, die reinkommen, vernetzt werden. Und das Entwicklungsfenster betrifft in diesen Jahren vor allem Sensorik, also die Wahrnehmungsfunktionen und auch Motorik, also die Bewegungsfunktionen. Und wenn man jetzt in den Wald schaut mit den Kindern und die Kinder in den Wald gehen, lernen sie auf der motorischen Ebene sich eben auch in speziellem Gelände bewegen. Sie lernen laufen auf einem schmalen Weg, der auf und ab geht. Es hat Hindernisse, es hat Wurzeln, es hat Steine, es hat Sträucher. Und das verhilft dem Kind zu einer Bewegungsstabilität und Bewegungssicherheit. Und sie laufen auf einem Baumstamm, balancieren, sie müssen durchrechnen, sie müssen abgumpen oder abrutschen. Das fördert Balance- und Gleichgewichtsfunktionen. Und das sind schon ganz wichtige Aspekte, auch Bewegungsdosierung. Sie spüren, wo muss ich mehr Bewegung einsetzen und wo weniger. Und das geschieht ganz automatisiert in dem Lebensalter. Und wenn das sich dann im Wald nicht kann entwickeln, dann braucht es später eben einen Lerneffekt für die Funktionen. Und wenn man Sinnesfunktionen anschaut, auch das ist enorm wichtig. Die Kinder haben Wahrnehmungsdefizit. Sie können nicht mehr beobachten und sich vertieft mit etwas auseinandersetzen. Sie können nur noch sehen. Und sehen lange nicht, man muss das wahrnehmen. Also beispielsweise sehen sie, dass es im Wald eben verschiedene Blätter hat. Es gibt grosse, kleine, dünne, dicke, solche, die einen glatten Rand haben, solche, die zähnt sind oder bei einer Stechpalme auch stechen. Das sind wichtige Beobachtungsfunktionen und das Kind lernt das unterscheiden. Oder was jetzt Geräusche betrifft, die Kinder lernen hören, sie lernen auch die Stille hören, das ist ganz etwas wichtig. Sie müssen lernen, wie Stille tönt, weil das gibt es fast nie mehr. Oder sie lernen das Rauschen von den Blättern hören, Vögelstimmen, ein Specht, der klopft, wenn man riesen Glück hat, mal ein Kuckuck. Und die Kinder lernen hören und aufmerksam auf Geräusche sein. Oder auch der Geruch oder die Geruchsempfindung. Sie schmecken, wie es speziell schmeckt im Wald. Sie schmecken das Holz, sie schmecken die Feuchtigkeit, ein bisschen modriges Moos, das schmeckt ganz besonders. Und auch Geruchsfunktionen zum Beispiel. Haben wir jetzt neben der Geruchsfunktion haben wir auch Geschmacksfunktion. Also im Sommer haben die Kinder Beeren im Wald, es hat Waldbeeren, es hat Brombeeren, sie lernen die Beeren kennen und auch unterscheiden von giftigen Beeren, die man nicht essen darf. Also das sind alles nachhaltige Erfahrungen im Sinnesbereich, die nachher prägend sind für später, sie wissen das. Und das sind Funktionen, die sie im virtuellen Bereich nie erwerben können. Das geht nicht, sie brauchen die realen, wirklichen Erfahrungserlebnisse, damit das eben auch fundiert ist und damit später überhaupt profitieren von den digitalen Informationen. Jetzt, wenn Sie noch die Erwachsenen wüssten, wie der Wald sich auswirkt.
Ja, genau.
Also der Wald hat natürlich vielfältige Auswirkungen aufs Wohlbefinden auf den Waldsucher. Ich denke, eine wichtige Funktion ist die Reduktion vom Stress und von der Anspannung. Man kann das nicht nur spüren, sondern eben auch objektivieren, indem man sieht, dass die Stresshormone von den Nebennieren, also Cortison und Adrenalin, die sinken in ihrer Konzentration im Blut ab. Man sieht auch, dass wenn Sie die Hirnströme messen mit mobilem EEG, dass eben die Anspannung, die man sieht, mit Muskelüberlagerung und unter Druck der Aktivitäten anlässt. Und es gibt eine schön modulierte Hirnstromaktivität durch die Entspannungssituation. Aber es ist nicht nur das. Es wirkt auch auf die Seele. Und man sieht, dass die Stimmung eben sich verbessert nach einem Waldaufenthalt. Negative Zwangsgedanken, was man alles sieht und alles nicht kann, die verschwinden. Und es wirkt auch, das ist interessant, gerade in der Covid-Zeiten, auf das Immunsystem. Denn die ätherischen Öl, die Terpen, die aus dem Holz kommen, die wirken stimulierend auf das Immunsystem und auf die Immunabwehr. Also es hat durchaus einen immunstabilisierenden Effekt. Nicht, dass man jetzt eine Infektion kann vermeiden, aber dass eben unsere Abwehrkräfte gestärkt werden. Und ich denke, das sind ganz wichtige Situationen. Es ist auch so, dass die kognitiven Funktionen, die Aufmerksamkeitsfunktionen besser werden. Also wenn Sie für eine Prüfung lernen, dann würde ich Ihnen empfehlen, zwischen Ihnen mal einen Waldspaziergang zu machen, eine Stunde, anderthalb. Das führt zu einer Regeneration von der Aufmerksamkeitsfunktionen und Sie lernen nachher viel schneller und wieder viel besser, als wenn Sie die Stunde weiter an Ihren Büchern oder an Ihren Themen geschafft hätten. Also ein ganzer Strauß von Wirkungen, die der Wald auf uns hat. Und ich denke, die Wirkungen hat man ja dann auch in Japan schon eigentlich vor vielen Jahren beschrieben als Shinrin-Yoku oder das Waldbaden. Also man badet sich und das Bad tut ja auch entspannen und fühlt, man macht ein Wohlfühlerlebnis und so ist das eben auch im Wald.
Spielt denn auch die Waldbeschaffenheit eine Rolle in der gesundheitlichen Wirkung, die der Wald auf uns hat?
Die ganze Geschichte hat ja eigentlich in Japan den Ursprung. Und Japan hat sehr viele spezielle Nadelholzwälder, wo man die Erfahrungen gemacht hat. Es zeigt eben, dass verschiedene Wälder das genau gleichen Effekt haben, ob sie jetzt nur ein Birkenwald in Finnland sind oder in einem Laubmischwald in Mittelland, das kann alles so einen Effekt haben. Allerdings, monotone, schlecht gepflegte, dunkle Stangenwälder, fichte Stangenwälder, das ist natürlich nicht das Ideale für den Wohlfühleffekt, den eben ein Wald ausmacht. Aber heute in der Schweiz haben wir einen nachhaltigen, auf Biodiversität achtenden Waldbau, sodass eigentlich in den meisten Schweizer Wäldern der Effekt möglich ist, auch wenn das eine unterschiedliche Waldstruktur haben, ob sie jetzt in einem Arfenwald sind, im Bündnerland oder eben in einem Buchenwald oder eben im Mischwald. Ich denke, den Effekt können sie überall da in unseren Breitengraden haben.
Spielt es denn auch eine Rolle, ob man in einen Wald geht oder in einen Park geht laufen? Hat das eine andere Wirkung?
Ja, ich denke, es gibt Untersuchungen mit Parkspaziergängen im Vergleich zu Stadtspaziergängen. Und Andrea Faber-Taylor hat mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern so einen Spaziergang gemacht in der Stadt und im Park. Und sie hat gesehen, auch im Park können die Aufmerksamkeitsfunktionen regeneriert werden. Also ein Parkspaziergang bei einem aufmerksamkeitsgestörten Kind wirkt eigentlich wie eine Dosis Ritalin. Also hat einen erheblichen Effekt. Aber ich denke, wenn man jetzt ganz das Thema Waldbaden hat, kann ein Park das in seiner Gesamtheit schon nicht ersetzen. Ich denke, die ganze Atmosphäre vom Wald mit dem Blätterdach ist natürlich in einem Park auch vom ganzen Innenklima nicht vergleichbar. Also ich denke, es hat eine Wirkung, aber es ist nicht in der Gesamtheit vergleichbar mit einem Waldspaziergang.
Habt ihr denn auch Erfahrung mit Patienten im Wald?
Ja, ich denke, ich mag mich an eine Erfahrung erinnern, die wir hatten mit schwerstbehinderten Kindern in einer Institution. Es sind 50 Kinder, alle Rollstuhl, nur rollstuhlpflichtig, nicht sprechfähig, also schwerstbehinderte Kinderinstitution. Und die haben eine Waldwoche gemacht. Und sind, haben die jeden Tag in den Wald rausgefahren. Das war ein ziemlicher Aufwand für die vielen Kinder. Und das Walderlebnis, sie sind im Moos gelegen, haben Geräusche gehört, man hat dort etwas gekocht im Wald. Ist für die Kinder ein einmaliges Erlebnis gewesen, weil das hat man sonst mit einem so einem Kind nie gemacht. Und das hat sich ausgewirkt. Also, man hat gesehen, die spastisch gelähmten Kinder haben eine Entspannung gehabt. Die Physiotherapeutin hat gesagt, der Spannungszustand von diesen Muskeln ist besser zurückgegangen als bei der Physiotherapie der Institution. Und für mich persönlich als Neurolog hat mich natürlich beeindruckt, dass die Kinder, die epileptische Anfälle hatten, zum Teil hatten die das mehrfach im Tag in der Institution, die sind in der ganzen Woche praktisch anfallsfrei geblieben. Als Ausdruck dafür, dass eben der Stress und die Anspannung eben weggefallen ist und das wirkt anfallsfördernd. Und wenn das wegfällt, ist die Anfallsfrequenz zurückgegangen. Also Sie sehen, bei einer speziellen Patientengruppe im Kindesalter kann der Wald sehr einen wichtig guten Einfluss haben auf die gesundheitliche Befindlichkeit. Und in meinem Sander habe ich keine persönliche Erfahrung, ich bin kein Psychiater. Man weiss, dass auf der psychischen Ebene in der Wald eben einen harmonisierenden Effekt auf die Stimmung und die emotionale Verfassung hat. Also, er hat durchaus eine gewisse heilsame Wirkung.
Jetzt zum Beispiel eine Familie, die in einer Großstadt wohnt und nicht so schnell in einen Wald oder in einen Park kommt, würde es dann nicht auch lange die Wände zum Beispiel grün zu streichen, dass man so die grüne Umgebung hat und Kinder in einen Turnverein zu schicken, dass sie genügend Bewegung haben?
Ich meine, grün gestrichenes Zimmer, finde ich, ist von der Atmosphäre in einem Haus besser als ein weiß gestrichenes Zimmer. Aber ich meine, das hat nicht eine Atmosphäre, wo sie sich erholen können. Sonst müssen sie gar nicht mehr rausgehen. Ich denke, das hat mit Erlebnis von außen nichts zu tun. Und wissen Sie, ich denke, eben das ist das Problem auch von den Kindern, die immer drin sind. Erstens haben sie Probleme mit der Nachsichtigkeit. Sie brauchen eigentlich einen Außenaufenthalt von einer Stunde oder länger, um eine Kurzsichtigkeit vorzubeugen. Und zweitens auch das Vitamin D braucht Sonnenlicht, also dann nützt in einem grünen Zimmer gar nichts. Und der Turnverein ist gut für Bewegungsförderung, für soziale Kontakte, das finde ich super. Aber alle anderen Aspekte fehlt. Also die ganze Förderung von den Sinneswahrnehmungsfunktionen, das fehlt natürlich. Und wenn sie im Wald sind, nehmen wir jetzt auch die Waldkinder, die in der Waldspielgruppe, Waldkindergarten, Waldschule sind, das gibt es über 20 Jahre in der Schweiz, die lernen auch viel fürs Leben im Wald draussen. Sie lernen Strategien entwickeln, wenn sie eine Aufgabe haben, die sie drinnen oder im Schulzimmer nicht haben können. Und sie lernen eben auch im Sozialkommunikativen sehr viel dazu. Also der Wald hat sehr einen vielfältigen Einfluss und Turnvereine setzt also das Walderlebnis gar nicht. Aber das kann nicht gegen Turnverein, das hat eine wichtige Funktion, eben auch vom Sozialen für die Kinder und für Kontakt untereinander.
Und jetzt so als Tipp für Eltern, wenn ich mit meinem Kind in den Wald gehe, was soll ich denn mit ihnen machen?
Ja, gehen Sie mit diesen Kind in den Wald. Nehmen Sie ja keine Spielsachen und Sachen mit. Der Wald ist voll kreativer Spielmöglichkeiten. Man soll das Kind lahmen, man soll nicht immer dreinreden, sondern einfach machen lassen. Schauen, was das Kind mit dem Wald anstellt. Sie suchen Tanzäpfel, sie suchen Äste, sie mit dem Äste Glauben wegrechen. Sie schmücken an den Sachen, bringen ein Stück Rinde, die sie gefunden haben, vielleicht ein Schneckenhäuschen. Also, sie haben so viele Spiel- und Verweilmöglichkeiten im Wald draussen, man kann die einfach machen lassen. Und eben, sie machen Bewegungserfahrungen, sie machen Sinneserfahrungen, es sticht sie vielleicht an einem Stechballenblatt. Aber das ist eine wichtige Erfahrung. Sie lernen dann darauf achten, hat es da noch jemand an einem Blatt Stacheln, die könnten stechen oder eben nicht. Also ich glaube, das sind alles Sachen, wo man Kinder eigentlich kann lassen und einfach Standby sein. Also das hängt natürlich auch noch ein bisschen vom Alter der Kinder ab, aber die können sich verweilen im Wald. Und wenn sie nachher ihr Wasser dabei hat, ist das, bringen sie Kinder fast nicht mehr heim, oder? Also möglichst unbewaffnet in den Wald gehen und einfach Kinder lassen und mal springen lassen.
Und wenn man jetzt in die Zukunft von diesen Kindern denkt, was hat das Spielen im Wald auf Berufsaussichten von den Kindern zu tun?
Ja, ich glaube, das sind prägende Erfahrungen, die Kinder eben im Wald und durch das Walderlebnis machen. Und sie lernen eben Natur respektieren, sie lernen über die Natur zu staunen, was alles passiert im Wald und in der Natur. Und der Respekt vor der Natur bleibt erhalten und das geht die Kinder mal ihren eigenen Kind weiter. Und ich denke, die Kinder, die nie im Wald sind, die verlieren den Respekt. Und dann haben wir eben die Problemwaldbesucher, die wir eigentlich nicht gern haben, wo der Wald einfach als Erlebnisraum und Action und Fun anschauen. Dabei ist es ein Lebensraum von über der Hälfte von Pflanzen und Tieren, die in unserem Land lebt. Und ich denke, den muss man respektieren. Wir gehen schließlich auch nicht einfach in alle Wohnungen ein und machen irgendetwas, sondern es braucht Respekt und Rücksichtnahme. Und die Kinder lernen das von Anfang an. Und manchmal müssen die Kinder sogar den Eltern sagen, was man alles macht im Wald und was nicht. Oder?
Und was heisst das für einen Waldbesitzer? Jetzt gerade zum Beispiel der Trend vom Waldbaden, von dem Shinrin-Yoku. Jetzt auch mit dieser ganzen Corona-Situation, wo viel mehr Leute in den Wald gehen. Was macht der Waldbesitzer mit dieser Situation?
Ja, ich denke, für den Waldbesitzer ist es eine schwierige Situation. Er hat so eine schwierige Situation, weil die Holzpreise ganz im Keller unten sind. Sie decken eigentlich die Kosten nicht mehr. Jetzt kommen dann Haufen Leute in den Wald. Er ist verantwortlich für den Unterhalt vom Wald. Das kommt alles auf seine Kosten. Und dann kommen die Leute und dann lassen ihren Abfall und alles Zeug im Wald liegen, das er muss zusammensammeln und entsorgen. Also er hat eigentlich nur Aufwand und viele, es gibt immer mehr kommerzielle Angebote im Wald draussen. Also da hat die Leute, die ein Geschäft machen mit diesen Leuten, die gehen Waldbaden oder haben Gespräche, therapeutische Gespräche im Wald, alles eigentlich gut und super. Aber der Waldbesitzer hat keinen Cent davon und das finde ich eigentlich unfair. Also der Waldbesitzer sollte einen Teil haben an den finanziellen Erfolgserlebnis, die die Anbieter haben. Und man müsste da einen Weg finden. Und ich denke, das wäre ganz legitim, dass die für ihren Aufwand, den sie damit haben, auch in irgendeiner Form entschädigt werden. Ich denke also, der Waldbesuch und der Waldgenuss hat nicht nur Sonnenseite, sondern auch Schattenseite. Und wir müssen schauen, wie wir mit diesen Schattenseiten optimal umgehen.
Zum Abschluss hätten wir noch ein paar persönliche Fragen. Und zwar, ja. Welches ist Ihr Lieblingswald und wieso?
Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Brille an, die man da hat, oder? Schaut man den Wald vom Ästhetischen an? Schaut man den Wald vom Ästhetischen, heisst, ist von der Bewirtschaftung her, wie sieht der aus? Da gibt es den Städte, die gar kein Totholz wollen, dass man möglichst wie Gewüschzwein oder so. Oder dann gibt es eben den Wald, wo naturnah gepflegt ist, wo es stehend Totholz hat, mit Spechthöhlen, wo es Totholzhäuser hat, wo der Wald auch aufgerichtet ist, wo es zum Beispiel auch für im höheren Lager für Sauerwild entsprechende Lebensräume hat. Ich glaube, das sind Wälder, die mir gefallen, oder? Wo also eigentlich nicht für unser ästhetisches Empfinden gemacht ist, sondern eben als Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt. Das gefällt. Und das gibt es an ganz verschiedenen Orten. Das gibt es nicht nur eine Stelle, oder? Auf der anderen Seite, mir gefällt auch ein Birkenwald in Finnland mit den Seen und den Moorgebieten. Das ist wunderbar, oder? Also ich denke, es gibt verschiedene Aspekte, aber es sollten eben Lebensräume sein, die unterhalten werden, naturnah, nachhaltig.
Und was ist das erstaunlichste Erlebnis, das ihr im Wald gehabt habt?
Tolle Erlebnis finde ich auch, wenn man kann den Kindern im Waldkindergarten ihren Aktivitäten zuschauen, was sie machen. Sie machen Sachen selbstverständlich, wo wir sagen, wow, ist das möglich? Sie gehen um mit Sackmesser, wissen wie sie mit dem Holz und mit dem Sackmesser umgehen müssen. Sie haben eine Biele, wo sie mit Holz umgehen, wo sie zum Führen brauchen. Sie lernen abkochen. Sie lernen eigentlich, ja, sich zu helfen im Umgang, im Alltag. Ganz selbstverständlich Sachen, wo andere Kinder keine Ahnung davon haben. Und das beeindruckt mich immer wieder. Und im Wald draussen braucht ein Kind für etwas anderes eine Hilfe. Ein Mädchen will einen schweren Holzrugel noch jemand anderen tun. Es braucht Hilfe und ruft und dann können zwei andere helfen. Und die leisten das miteinander und ich finde das ein tolles Erlebnis für die Kinder. Also die Unterstützung gegenseitig. Und das ist nicht mehr der Individualismus, den man heute so fordert. Oder jedes Kind muss man individuell behandeln, ich glaube. Wichtig ist die soziale Gemeinschaft und die ist auch dann eben für unsere ganze Gesellschaft sehr zentral. Wir müssen miteinander helfen, ist da füreinander. Und im Wald draussen, das kann ein Anlass sein, da so etwas eben zu internalisieren und später auch zu leben.
Und wie nutzen Sie den Wald für Ihre eigene Gesundheit? Wie wirkt der Wald auf Sie?
Ja, eben, ich gehe gerne im Wald und es tut einem einfach gut, das merkt man, oder? Ich tue jetzt nicht Blutdruck messen, vorher und nachher oder so. Aber es kommen einem auch plötzlich gute Ideen, man ist entspannt, man ist offener. Der Wald ist auch jeden Tag wieder anders, das Wetter ist anders, das Klima ist anders und die Stimmung von einem selber ist anders und das passt einfach zusammen. Also, ich würde allen raten, einfach, auch wenn sie mal findet, ich bin nicht so gut drauf, gehen sie mal ein bisschen in den Wald raus und nachher sieht der Tag wieder anders aus, auch wenn es ein schwieriger Tag ist.
Und was machen Sie denn am liebsten im Wald?
Ja, eben im Wald auch sein. Es braucht gar keine Action eigentlich. Hören, schmücken, schauen, spüren, eben Sinn entfalten im Wald draussen, das ist das Schönste, oder? Hören, wie es im Schnee knirscht, wie es in dem Laub raschelt, wie es bei der Rest schön knackt, wenn man draufsteht. Das ist einfach ein Erlebnis, wo man muss wahrnehmen und eben auch merken, oder? Und nicht einfach darüber trampeln, ohne dass einem das bewusst wird. Also ich glaube, spüren und auf die Wahrnehmung konzentrieren und ja, alle Sinne offen haben. Das ist nachdenken, was man im Wald machen kann.
Dann danken wir Ihnen herzlichst für die wunderbaren Antworten. Merci vielmals, Herr Weissert.